to Purpose. Wir, Rebecca und Vanessa, holen die Psychotherapie aus der Tabuzone. Wir sprechen offen über Therapie, Traumata und mehr, teilen unsere Erfahrungen und laden Experten ein. Begleite uns auf unserer ehrlichen Reise. Kein Filter, keine Zurückhaltung.
Kurze Erinnerung, bevor es losgeht. Wir sind keine ausgebildeten Psychologen, Ärzte oder Fachleute. Unser Podcast bietet einen Ort für offene Gespräche und persönliche Erfahrungen, ist jedoch kein Ersatz für professionelle medizinische Beratung. Wenn du Unterstützung brauchst, zögere nicht, Hilfe bei qualifizierten Fachleuten zu suchen.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deine Ärztin, deinen Arzt oder lies die Shownotes. Hallo Becky!
Hallo Vanni!
Na?
Alles gut bei dir?
Ja, wieder, würde ich sagen.
Wieder, ja, sehr, sehr gut.
Ne? Ich bin wieder im Leben zurück angelangt.
Also. Sehr gut, ne? Vom letzten Wochenende war ein bisschen viel los.
Ja.
Aber ich habe schon gesagt, immer wenn du zu mir kommst, regnet's.
Ja, das ist ganz komisch. Also die Autofahrt hierher ist immer unschön, muss ich sagen. Aber ich freue mich, dich wieder live zu sehen.
Ich bin der Grund wert, um diese minutenlange Autofahrt durch Regen durchzustehen, gell?
Ja, ich würde auch 5 Stunden zu dir fahren.
Sehr gut. Also ich nehme dich hier beim Wort.
Ja, okay.
Aber ich wollte dir unbedingt was erzählen, weil ich weiß, du bist eigentlich gar nicht so into it in Trash-TV, wie ich es bin. Aber ich finde so, also die haben ja jetzt gerade so eine Special-Folge oder eine Special-Staffel, weil die findet eigentlich immer im Januar statt.
Also
in
wer
Australien.
Jetzt aber?
Stimmt. Dass du sagst. jetzt das Dschungelcamp.
Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, Australien, ja, da klingelt was bei mir, ja, mit Dschungelcamp, aber
genau.
Okay.
Kennst du das aber auch, wenn du schon in deinem Kopf irgendwie was gesagt hast, es aber dann nicht gesagt hast?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Genau, in meinem Kopf hatte ich schon gesagt, ja, das Dschungelcamp. Genau, ich gucke das tatsächlich sehr gerne und im Januar gibt es da immer die Show in Australien und jetzt haben die nochmal so ein eine Legendenstaffel in Südafrika gemacht. Und ich muss ja auch sagen, wir sind ja unter anderem auch jetzt mit dem Podcast sehr bei psychischen Themen involviert, was ich super interessant finde. Und ich finde, wir lernen ja auch immer dazu. Aber auch diese Staffel hat mich ein bisschen mehr gecatcht, weil da gab es ein paar mehr Leute, die sich natürlich dort auch öffnen, ne? Weil die sind ja 24/7 in so einem Camp, wo sie auch nicht rauskommen, es sei denn irgendwie für Prüfungen. Du hast keine Ablenkung, kein Handy, kein Fernsehen. Und da gibt es ja dann schon viele, die dann mit sich Zeit verbringen und ja auch manchmal Sachen beichten. Und ich fand es ganz interessant, weil Elena Miras, es ist ja wie so eine kleine, wie so ein Kampfzwerg, also super taffe Frau, richtig laut auch und immer mutig und voll das Alpha-Weibchen. Und sie hat dann einfach mal so gesagt, ja, ich habe Depressionen. Und ich fand das super interessant. Und dann war so ein anderer Kandidat, der dann auch gesagt, krass, du, hätte ich ja nie gedacht, du bist doch so ein Motherfucker.
Und oh mein Gott.
Der sagt auch immer so plumpe Sachen, aber ich finde, das trifft es ganz gut, weil wir haben ja auch in unserer ersten Folge doch darüber gesprochen, so, hey, du siehst ja gar nicht so aus, als hättest du eine psychische Erkrankung. Und das fand ich jetzt super interessant, ne? Und auch eine andere Kandidatin, Hanka Rakwitz, die ist in der DDR aufgewachsen als Kind und hat auch mitbekommen, dass die Mauer gefallen ist. Und die hat dann tatsächlich auch erzählt, dass dieses ganze Ereignis Zwangsgedanken und auch Zwänge bei ihr ausgelöst haben.
Also ich kenne sie, glaube ich, auch von diesem Thema tatsächlich, so
Weil ich kenne sie eigentlich von Mieten, Kaufen, Wohnen, der Sendung früher auf Vox. Und dann dachte ich mir immer, ach, die ist ja so ein bisschen verrückt und so ein bisschen offen. Aber die hat dann auch gesagt, dass auch in das Dschungelcamp zu gehen, sie war jetzt das zweite Mal dabei, war eine Riesenhürde, weil früher konnte sie wegen den Zwangsgedanken auch nicht mal mehr einkaufen gehen, weil sie dachte, die anderen haben Gift in Lebensmittel reingemacht. Und ich denke mir so, da ist man wieder bei dem Punkt, man ist nie alleine. Und man selbst oder sie selbst dachte, sie könnte niemals einkaufen gehen, sitzt jetzt aber mit Leuten in einem Dschungelcamp in Südafrika und stellt sich da den Ängsten, wo ich auch sage, krass, Hut ab.
Wirklich richtig krass. Und vor allem Zwangsgedanken hatte ich ja auch. Haben wir jetzt noch nie so angesprochen. Gehen wir auch wahrscheinlich irgendwann mal drauf ein. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, was für ein Riesenschritt das jetzt ist, da wieder normal ins Leben zurückzufinden. Und finde ich auch super. Ja. Und auch cool, dass das auch in so einem Format öffentlich einfach besprochen wird, ne?
Ja, da sind wir auch wieder so beim Thema Vorbilder, ne? Dass man auch einfach sieht, hey, man ist mit Themen nicht alleine. Guck mal, wenn die Leute es doch schaffen, dann könnte ich es doch auch schaffen.
Ja, genau.
Echt aber, sehr gut. Ja, interessant war auch natürlich, also da gibt es ja auch Leute, die sind jahrelang verheiratet, aber es gibt auch Singles, dann gibt es Mütter, Väter, Leute, die sind kinderlos. Und da ist dann natürlich das Thema Dating oder den Lebenspartner finden auch ein Thema. Und das ist ja dann eigentlich schon eine perfekte Überleitung zu heute. Was haben wir denn mitgebracht, Wanni?
Genau, nämlich wir sprechen heute über den Tinder-Schwindler. Aber tatsächlich haben wir nicht ihn selbst im Fokus, sondern seine Opfer und was das Ganze mit der mentalen Gesundheit anstellen kann. Und natürlich sprechen wir auch generell über das Tinder-Dating-Game und die Auswirkungen auf die mentale Gesundheit und auch den sogenannten Cinderella- bzw. Aschenputtel-Komplex, aber dazu natürlich später mehr. Und wir würden gerne erstmal starten, beziehungsweise ich, Becky, um dir mal so ein paar Basisinfos zu geben oder auch euch da draußen. Nämlich, wie hat es überhaupt alles so angefangen mit dem Online-Dating und spezifisch auch der Tinder-App? Also Tinder hat das Dating-Game tatsächlich revolutioniert und das Unternehmen brachte die App schon 2012 auf den Markt.
So früh schon.
Habe ich mich auch echt krass gewundert. Also die Studie ist hier von der Bitkom und ich fand sehr, sehr interessant tatsächlich, dass das schon jetzt über 10 Jahre auf dem Markt ist. Also lange auch vor der Zeit, bevor ich es genutzt habe.
Das hätte ich nie gedacht. Ich dachte immer so ein bisschen, Instagram war populär und dann erst kam Tinder.
Ja, also ich hatte damit auch gar nichts am Hut. Ich weiß auch gar nicht, wann ich die App oder wann ich davon mal was gehört habe, das erste Mal. Aber tatsächlich 2012. Und ein Drittel der Internetnutzerinnen und Nutzer ab 16 Jahren in Deutschland sucht seinen Partner oder seine Partnerin auch tatsächlich im Netz.
Hätte ich sogar gedacht, das wären mehr. Durch Corona und so.
Ja, aber 84% davon nutzen das Smartphone zum Flirten. Also einzig und allein eben das Smartphone. Ah. Und bei 16- bis 29-Jährigen sind es sogar ganze 93%.
Ach, das ist quasi das Unkomplizierte. Also nicht ein Partner und eine Partnerin, sondern wirklich dieses Flirten, ein bisschen spielen sozusagen.
Genau, weil davor, es geht hier generell bei der Studie um Online-Dating-Apps oder Online-Dating, nicht nur um Tinder, obwohl wir heute in der Folge natürlich spezifisch darauf eingehen. Aber erstmal so hier diese paar Fakten zum Thema Online-Dating. Und da finde ich schon krass, dass also in der Altersspanne 93% rein am Smartphone, macht aber Sinn, weil es natürlich, wie du sagst, schnell unkompliziert ist und einfach die einfachste Form.
Ja.
Und 7 von 10, also in der Studie 69%, sind auf typischen Apps wie Tinder, Bumble oder Lovoo. Nee, Lovoo. Also ich kenne das gar nicht, aber ja, heißt Lovoo. Und etwa genauso viele sind auf Online-Single-Börsen. Weil neben Tinder, Bumble etc. gibt es ja auch sowas wie Parship, Elite-Partner, E-Darling. Hat man ja auch alles vielleicht schon mal in der Werbung gehört. Und 50% flirten tatsächlich auch auf Social Media.
Ja, das habe ich ja jetzt auch mitbekommen. Also nicht ich persönlich, aber dass Instagram auch so ein bisschen das neue Tinder ist.
Also ich habe da nur mal so ganz eklige Anfragen bekommen von so, keine Ahnung.
Sugar Daddy.
Ja. Oh, nee, das, oh, ich weiß nicht, ob das
kenne ich noch.
Das Flirten ist, aber ich denke immer so, yo, überweis mir dein Geld und was willst du so, ne? Direkt gelöscht, aber also ich lache darüber, aber vielleicht gehört das ja mit dazu.
Ja, so Fußbilder würde ich, glaube ich, noch verschicken, aber
jetzt ist Becky wieder bei OnlyFans-Thema.
Mist.
Und ja, natürlich tummeln sich alle Altersstufen im Thema Online-Dating. Was glaubst du oder wie glaubst du, ist diese Altersverteilung in Prozent?
Oh, schwierig. Ich bin ja echt kein Meister im Schätzen. Also sagen wir mal, ich muss 100% verteilen.
Genau. Also fangen wir schon mal an.
Also du hattest ja auch gesagt, dass so die ganz Jungen das Ganze zum Daten und zum Flirten verwenden. Deswegen glaube ich, dass, also mittlerweile, ich weiß es nicht, vielleicht so 45% der jüngeren Leute, Teenager oder so, sich auf Online-Plattformen tummeln.
Ja, also kommt schon relativ nah ran. 34% der 16- bis 29-Jährigen.
Oh, war gar nicht so schlecht.
Dann haben wir 39% der 30- bis 49-Jährigen.
Und dann nochmal mehr, ne?
Und dann 33% der 50- bis 64-Jährigen.
Krass. Ja, also habe ich wieder bewiesen, dass mein Mathe gerade nicht
das
so gut ist.
Da sind wir bei 100. Und witzigerweise Seniorinnen und Senioren, also ab 65 Jahren, die das Internet nutzen, sind es sage und schreibe 16%.
Oha.
Das finde ich irgendwie cool. Aber 75 davon halten Online-Dating zu oberflächlich. Also ja. Oldschool-Daten.
Ich glaube halt auch, weil sie es anders gewohnt sind. Ich meine, selbst wir kennen das ja auch von früher, ne? Also dadurch, dass wir ja beide so eine Langzeitbeziehung mal hatten oder haben und definitiv sagen, okay, das Daten früher ist jetzt definitiv anders als jetzt.
Ja, die Datingkultur hat sich auch definitiv geändert. Und deswegen wird oft Dating-Apps vorgeworfen, wie Tinder etc., eine oberflächliche Flirtkultur zu fördern. Und das Klischee ist einfach, Nutzer suchen vor allem schnellen Sex und langfristige Beziehungen sind eher selten.
Ich kann mir halt auch vorstellen, das ist halt, ne, die Eintrittskarte ist halt erstmal deine Optik, ne? Ob du jetzt nach links oder rechts swipest. Also das heißt, ob du sagst, du hast Interesse an dem oder nicht Interesse oder an der Person. Und ich kann da schon verstehen, dass Leute erstmal sagen, okay, ist ja erstmal oberflächlich, weil du nur nach der Optik gehst. Aber ich sag mal, auch im wahren Leben würde ich trotzdem sagen, ich möchte ja einen hübschen Partner und würde nicht einem unattraktiven, also für mich unattraktiven Menschen eine Chance geben.
Ja, aber ich glaube, dass ich das im wahren Leben, also dass du dann vielleicht nicht direkt denkst, oh, der gefällt mir super, sondern sich das auch so ein bisschen durch den Charakter entwickeln kann, was ja bei Dating-Apps erstmal primär nicht gegeben ist.
Ja, das stimmt.
Aber die Umfrage aus dem Jahr 2022 zeigt, dass nur 6% der Nutzerinnen und Nutzer primär nach One-Night-Stands suchen und tatsächlich 71% eine feste Beziehung.
Oh, wow.
Davon, also 25 suchen lockere Flirts oder gelegentliche Dates. Und tatsächlich führt Online-Dating oft zum Erfolg, was die große Liebe angeht.
Ich kenne auch ein paar Beispiele.
Ich also, auch.
Die haben tatsächlich über Tinder oder über eine andere Dating-App einen Partner gefunden oder eine Partnerin und haben dann auch geheiratet.
Ja, ich nämlich auch. Was glaubst du denn, wie viel Prozent es sind, die große Liebe über die App gefunden haben?
Beziehungsweise nicht, online. 30%?
Ja, also 39% haben online ihre große Liebe gefunden. 61% haben einen festen Partner durch Online-Dating gefunden. Wo auch immer der Unterschied daran liegt, aber vielleicht haben sie es einfach anders betitelt. Im Sinne von, ja, ich habe einen Partner, mit dem ich einfach durchs Leben gehe. Die anderen würden wirklich sagen, ja, das ist die große Liebe.
Ja.
Und bei über der Hälfte war die Beziehung Anfang 2022 auch noch aktuell.
Wow, finde ich schon interessant. Also ich glaube auch, dass Corona da ein bisschen mitspielt, ne, weil wenn du halt zu Hause sitzt und nicht mehr ausgehen darfst, nicht feiern gehen darfst, in kein Restaurant kannst, bleibt dir eigentlich überwiegend nur das Internet. Also auch Blind Dates würde man ja übers Internet erstmal vereinbaren und sich dann im Nachgang irgendwie treffen.
Ja, und tatsächlich hat die Tinder-App auch in Corona-Zeiten Boom nochmal erlebt. Also das stimmt schon, da hast du schon recht mit deinem Gefühl. Und was glaubst du? Weil es gibt ja natürlich nicht nur die Sonnenseiten, die große Liebe gefunden, alles gut gegangen. Was glaubst du denn, wie viel Prozent sind schon auf Fakes reingefallen? Fake-Profile.
Oh, ich glaube, es gibt auch sehr viele Fake-Profile. Ich sag mal, weiß ich nicht, auch so 65%?
Fast, einmal umgedreht, nämlich 56%.
Oha.
Sind schon auf Fake-Profile tatsächlich hereingefallen.
Mehr als die Hälfte.
Ja.
Huch.
Und es sind leider mehr Frauen als Männer. Also es sind 61% Frauen, sind häufiger betroffen als Männer mit 51%.
Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Doch, ich irgendwie schon. Ich glaube, Frauen sind da ehrlicher, aber vielleicht ist auch nur mein eigenes Gefühl. Und 48% hatten schon mal ein Date, bei dem die Person anders war als im Online-Profil beschrieben. Das habe ich auch schon einmal erlebt, aber dann geht man halt einfach wieder. Also das ist jetzt, glaube ich, solange das nicht ausartet oder die Person sich als jemand anderes ausgibt, als sie eigentlich ist.
Finde ich, ist ja ein ganz schwieriges Thema. Und das ist ja schon die perfekte Überleitung jetzt zur Tinder-Schwindler-Zusammenfassung.
Genau.
Also wir haben ja schon zu Anfang der Folge geteasert oder auch in der letzten Folge, dass wir über den Tinder-Schwindler sprechen und vor allem aber auch über seine Herangehensweise, über die Motivation, aber vor allem auch über die Opfer, auch wenn ich das Wort schon ein bisschen traurig finde, Opfer, also
aber sind sie, ne? Tatsächlich.
Ja, absolut. Also, und
leider.
Genau, und was da die mentalen Auswirkungen auf die Gesundheit zum Beispiel auch sind. Aber für alle, die jetzt den Tinder-Schwindler noch gar nicht, die Dokumentation noch gar nicht gesehen haben oder auch noch nie davon gehört haben oder auch gar nicht wissen, was das ist, fasse ich das jetzt mal ganz kurz zusammen. Also der Tinder-Schwindler ist ein Dokumentarfilm über die wahre Geschichte des Hochstaplers und Betrügers Simon Leviev. Der Geburtsname ist tatsächlich Simon Hayut. Also ich hoffe, dass ich das jetzt richtig ausspreche. Er bestritt mit Romance-Scam über die App Tinder seine Luxusausgaben und gab sich so als Milliardär aus. Und der Film zeigt Interviews mit den Opfern, von diesen einbehaltene authentische Fotos, Videos und auch Chatverläufe und auch nachgespielte Szenen. Also ich finde, das war so spannend, dass ich das Ding auch, also ich wollte den Film direkt durchgucken.
Ja, es war wirklich sehr gut nachgespielt oder gezeigt.
Ja, ich meine, das kann Netflix auch sehr gut. Ja. Also für alle, die den Film irgendwie noch sehen wollen, ich hoffe, er ist noch auf Netflix. Ansonsten müsste man noch mal gucken, wo es den zu streamen gibt. Aber genau, Simon Leviev, also der Tinder-Schwindler, benutzte eben die App Tinder, um Frauen kennenzulernen. Und sein vorgegebener Reichtum scheint es ihm dabei besonders zu erleichtern, mit Frauen in Kontakt zu kommen. Und im Laufe der Datings oder des Datings beginnt er davon zu erzählen, dass er in Gefahr sei. Und er gibt dann einfach vor, dass seine Kreditkarten aufgrund von Tracking, also von irgendwelchen Verbrechern, die ihn da tracken würden, nicht mehr zu verwenden sind und er kann sie nicht verwenden. Und deswegen fragt er die Opfer nach Bargeld. Und die Opfer stellen ihm auch dieses Bargeld oder auch generell das Geld zur Verfügung und bekommen das nie zurückgezahlt. Und was ich einfach krass finde, in der Dokumentation wird am Ende auch erwähnt, dass Simon Leviev weiterhin Tinder nutzt. Aber Tinder hat daraufhin nochmal erklärt, dass sie nach internen Untersuchungen bestätigen können, dass er unter keinem bekannten Alias mehr aktiv sei. Dafür hat Tinder schon bei der ersten Veröffentlichung 2019 gesorgt. Aber ich meine, er kann sich ja auch andere Profile machen. Also Simon Leviev war ja nicht sein Name, ein echter Name. Das heißt, er könnte ja jetzt auch einen anderen Account haben. Und was noch alles toppt, also Simon Leviev hat die ganze Zeit seine Unschuld betont, hat dann auch noch T-Shirts mit Sprüchen verkauft, also die auch dann im Zusammenhang mit der Doku stehen, hat das natürlich für sich ausgeschlachtet. Und seine eigenen Angaben sind, dass er jetzt tatsächlich auch an einer eigenen Dokumentation arbeitet, um die Geschichte natürlich aus seiner Sicht darzustellen.
Ja, echt schwierig, aber gut.
Ja, und ich habe ja gerade schon hier in der kurzen Zusammenfassung einmal Romance-Scam gesagt. Für alle, die das vielleicht gar nicht wissen, Vanni, was ist das denn?
Genau, weil das Vorgehen von Simon ist tatsächlich mit zwei Begriffen betitelt. Also einmal Love-Scamming oder eben Romance-Scam, so wie Becky eben gesagt hat. Und was ist das überhaupt? Also Love-Scamming oder Romance-Scamming ist die moderne Form des Heiratsschwindels. Betrügerinnen und Betrüger erstellen auf Social-Media-Plattformen oder eben Dating-Portalen wie Tinder gefälschte Profile und spielen ihrem Gegenüber die große Liebe vor. Am Ende verfolgen sie jedoch nur ein einziges Ziel. Sie wollen an das Geld ihrer Opfer gelangen. Und dieses Vorgehen hat natürlich fatale Folgen für die Opfer, die wir nun beleuchten möchten. Im Film geht es insbesondere um die Betrugsgeschichten der drei Opfer, nämlich Cecile Fjellhøy, Pernilla Sjöholm und Eileen Charlotte. Sorry, ich glaube, ich habe die Namen komplett falsch ausgesprochen.
Zum Glück übernimmst du das.
Auf jeden Fall, es geht um die drei Frauen. Und aus den drei Leidensgenossinnen sind inzwischen auch Freundinnen geworden. Und Cecile hat auch die Stiftung Action Reaction gegründet. Und laut Instagram handelt es sich dabei um eine Wohltätigkeitsorganisation in Norwegen, die sich für Betrugsopfer einsetzt. Und standardmäßig sagt man ja auch, dass eben diese Erfahrungen die Frauen stärker gemacht haben. Ne? Oder generell, wenn du solche schwierigen Erfahrungen machst, dich das stärker macht im Leben und dass du eben erstmal leiden musst, um irgendwie gut daraus zu kommen. Wie siehst du das, Becky, diesen Satz?
Ich würde mal sagen, eigentlich finde ich den Satz sehr gut. Ich weiß auch gar nicht, warum ich eigentlich sage, weil wir kennen das alles, aus Schmerz oder aus einem Leiden kommt man oftmals stärker hervor. Ich würde es wahrscheinlich nicht pauschalisieren. Es gibt auch Leute, die sind danach gebrochen.
Ja.
Aber ich finde, bestimmte Sachen sollte man nicht durchleben müssen. Also ich finde jetzt, keine der Frauen hat genau dieses Love-Scamming verdient, um danach irgendwie stärker zu sein.
Ja, ich sehe das auch so. Und ich denke mir immer bei so Situationen, auch bei mir selber im Leben, fragt man sich immer, ja, warum, ne? Warum ist mir das passiert? Mhm. Was habe ich davon? Und ich versuche da zumindest immer das Positive zu sehen, auch wenn es natürlich sehr, sehr schwierig ist. Denn auch Opfer von eben Love-Scamming sind nach so einem Betrug natürlich erstmal sehr vorsichtig. Also Vertrauen im generellen Sinne fällt eben den Opfern sehr, sehr schwer. Hier ist Cecils Worte, also sie sagt, ich hasse ihn und ich hasse mich dafür, das alles getan zu haben. Ich verhalte mich jetzt anders, wenn ich mit Menschen spreche. Viel weniger naiv.
Kann ich verstehen.
Ja, also total. Das ist wirklich, vor allem bei so einer Art von Betrug, wirklich, wo man von Grund auf irgendwie komplett verarscht wird. Und als Cecil sich geöffnet hat, hat sie auch sehr viele Nachrichten von Leidensgenossen erhalten. Und tatsächlich war auch hier ein Fall dabei, in dem sich jemand wegen hoher Schulden das Leben tatsächlich genommen hat. Also sie selbst ist mit genau solchen Gedanken in auch eine psychiatrische Notaufnahme eingeliefert worden, wo man ja auch sieht, ne, dass eben in dem Vordergrund nicht nur so ein finanzieller Schaden ist, dass eben Simon Geld von denen wollte, sondern ein viel größerer emotionaler und psychischer Schaden.
Ja, der dann noch im Nachgang kommt. Aber ich glaube, da sprechen wir ja eh nochmal gesondert drüber.
Genau, definitiv. Denn auf solche Opfer wird eben von den Täterinnen und Tätern wirklich sehr, sehr hoher emotionaler Druck ausgelöst. Und typischen Anzeichen davon sind natürlich, dass man erstmal diese rosarote Verliebtheit, diese rosarote Brille aufhat, ne? Und dann aber erst danach direkt in dieses Horrorszenario rutscht.
Mhm.
Die Täterinnen und Täter täuschen, also die weinen extrem, die täuschen extremes Leiden vor, um eben diesen Druck auszuüben.
Ja, wie das mit dem Geld, ne? Ich stecke in Gefahr und eigentlich, wenn die Person, die jemanden liebt, möchte ja auch einen beschützen und das wird ja dann auch schwierig. Also wenn du mich jetzt weinend anrufst und sagst, Becky, ich stehe dich zwar durch, kannst du mir bitte Geld schicken?
Ja, total. Ich würde dir auch Geld schicken. Ja, total. Also vor allem, wenn man sich schon so emotional an die Person gebunden hat, wie die Frauen, ne?
Ja.
Da hat er eben auch Todesängste vorgespielt, in dem Fall Krankheiten vorgetäuscht. Also sind alles solche Anzeichen oder solche Druckmittel. Totale Verzweiflung. Und die Person, mit der eben, also die es unter Druck setzt, kann es natürlich auch mit Liebe unter Druck setzen. Also sowas wie Manipulation. Wenn du mich liebst, dann tust du ja auch alles für mich.
Mhm.
Ne? Und dass man dann auch immer wieder versichert, so ja, danach wird ja alles besser und ich schick's dir auch wieder und etc. Das hat er auch alles gemacht. Also das ist wirklich schlimm und ich kann das schon irgendwo nachvollziehen. Aber da sprechen wir auch später nochmal oder gleich darüber, wie wir das sehen und was sich auch die drei Opfer anhören mussten.
Ja, so ein Betrug, der löst in der Regel eine Vielzahl von Gefühlen oder eben auch emotionalen Reaktionen bei den Opfern aus. Wir haben uns hier mal auf die Recherche begeben und zum einen gehören da auch eben diese Selbstzweifel, Schock, Ungläubigkeit auch dazu, ne? Wie Cecile auch gesagt hat, ich kann gar nicht glauben, was ich alles gemacht habe. Dann auch die gesellschaftliche Verurteilung oder auch Gleichgültigkeit, ne? Also, dass einfach diese Haltung ist, ach, die Betrugsopfer, die sind einfach dumm und naiv und ach, die haben sich doch eh nur mit dem getroffen, weil er eigentlich Geld hat, ne?
Ja.
Dann isolieren sich ja auch die meisten Opfer, weil sie wollen sich ja auch nicht blamieren, ne? Also, das heißt, sie leiden komplett in der Stille, entfremden sich vielleicht auch von Familienmitgliedern, von Freunden und sind dann vielleicht auch gar nicht mehr greifbar. Das heißt, sie kommen ja noch viel mehr in so eine Negativspirale. Dann gibt es natürlich auch Wut, Ärger und das Gefühl des Verrats in Richtung des Täters oder der Täterin, weil sich die Geschädigten benutzt fühlen. Also dieses, ja, ich hasse ihn, was natürlich komplett verständlich ist.
Ja,
also,
komplett.
Ich denke mir auch, wie kannst du mir denn sowas nur antun?
Ja, ich glaube, man geht dann auch jedes einzelne Szenario durch und überlegt, ja, hätte ich das vermeiden können? Oder ist sogar meine Schuld? Und man gibt sich dann selber ganz, ganz oft die Schuld dafür.
Genau, dann ganz oft, was wir auch schon gelesen haben, natürlich die Frustration mit der Strafjustiz, weil es hier keine befriedigenden Resultate gibt. Also ich weiß auch, dass die Dokumentation mit Netflix auf jeden Fall für die Geschädigten sehr wichtig war, damit sie an die Öffentlichkeit gehen, damit ihnen Gerechtigkeit widerfahren kann, weil sie auch gesagt haben, es ist sehr, sehr schwierig, da sie ja zum Beispiel auch dieses Geld freiwillig abgehoben haben und ihm zur Verfügung gestellt haben.
Genau, weil dafür ist ja sehr schwierig, dafür belangt zu werden dann am Ende, ne? Weil du es ja quasi freiwillig machst.
Genau. Dann auch wieder dieses, also Scham, Verlegenheit, Schuld, wie du es gerade eben schon gesagt hast, ne? Ich habe selbst dazu beigetragen, überhaupt Opfer zu sein. Angst um die finanzielle Sicherheit. Also wir hatten ja vorab auch schon gesagt, es gab einen Suizidfall. Und ich glaube, vor allem bei dem Thema gibt es sicherlich auch mehrere, weil die Schulden zu hoch waren, ne, dass man irgendwie, weiß ich nicht,
keinen Ausweg mehr sieht,
genau, da wegzukommen. Ausweg mehr sieht. Und natürlich dann auch dadurch eine erhöhte Besorgnis über meine eigene persönliche Sicherheit oder auch das Wohlergehen meiner Familie, ne? Also angenommen, ich würde mich jetzt um meine Mutter kümmern oder um meine Großeltern und würde auch da Verantwortung beziehen müssen und habe aber dann kein Geld, weil ich alles ausgegeben habe.
Ja, das hat so Nachwirkungen auf alle möglichen Lebensbereiche, das ist unfassbar.
Ja, und einige der gleichen psychologischen Folgen und die lang andauernden emotionalen Wirkungen der Opfer von Love-Scamming sind fast identisch mit denen, die Opfer von Gewaltverbrechen haben tatsächlich. Das fand ich ganz interessant. Und zwar das Gefühl der Angst oder Hilflosigkeit, Herzrasen, Hyperventilation, Panik, Unfähigkeit zu essen oder zu schlafen. Also ich finde, es erinnert mich schon ziemlich auch an Panikattacken. Also hier steht dann auch Verlust der Freude an täglichen Aktivitäten, Depressionen und eben im Extremfall auch zu Selbstmordversuchen. Und ich finde, das sind ja extreme Folgen.
Ja,
also da wirst du ja komplett eingeschnitten in deinem Leben. Und in der Regel durchlaufen die Geschädigten verschiedene Phasen. Also sie verstehen so im ersten Moment auch erstmal gar nicht, dass sie Opfer sind, ne? Also jetzt zum Beispiel bei Simon Leviev, sie haben ihn gerettet, haben ihm das Geld überwiesen und er hatte ja schon gesagt, danach wird alles besser, ich komme zu dir und wir bauen unser Traumleben auf. Aber dann kam er nicht und er war nicht mehr erreichbar. Also das heißt, er war von heute auf morgen weg, hat sie sozusagen geghostet, hat sich mit dem Geld ein tolles Leben gemacht und der oder die Geschädigte, in dem Fall die Geschädigte, sitzt da und denkt sich so, okay, was jetzt? Was ist denn mit ihm? Oh nein, haben ihm die Verbrecher, weiß ich nicht, geschnappt und umgebracht. Also erstmal denkst du ja gar nicht rational. Du denkst, irgendwas Schlimmes ist passiert. Und irgendwann, ich denke auch natürlich mit Zureden von Freunden und Familie vielleicht auch, wenn sich der Geschädigte oder die Geschädigte sich öffnet, kommt dann so diese Erkenntnis, Mist, das, was derjenige mit mir abgezogen ist, ist tatsächlich ein Betrug gewesen.
Das ist echt krass. Also ich glaube, es dauert wirklich echt lange. Aber wenn dann diese Erkenntnis kommt, dann ist es einfach nur heftig.
Ja, es ist mit viel Schmerz verbunden und all die Gefühle und auch die Auswirkungen, die wir ja vorher schon mal kurz angerissen hatten, die prasseln komplett auf einen ein. Und irgendwann dann kommt natürlich auch die Wut, ne? Also die Wut, dass man sich dem hingegeben hat. Man möchte natürlich auch den Täter oder die Täterin finden. Und in diesem Stadium befinden sich ganz viele Geschädigte auch sehr lange, weil sie das eben nicht auf sich sitzen lassen wollen. Sie wollen den Täter oder die Täterin schnappen.
Ja, und ich glaube, Wut ist erstmal auch immer gut, um sich davon abzugrenzen und nicht mehr in dieser rosaroten Blase zu leben oder alles zu beschönigen. Je nachdem, wie weit die Wut eben geht, natürlich. Also je nachdem, nicht nur in solchen Fällen, sondern generell. Aber ich glaube, das ist erstmal ein guter Schritt, um sozusagen die Realität auch wahrzunehmen und zu sehen, was er wirklich getan hat.
Genau, absolut. Und vor allem, wie du sagst, man sollte da nicht zu lange auch drin bleiben. Also wenn man irgendwann merkt, das ist erfolgslos und man kann hier niemanden zur Rechenschaft ziehen, dann sollte man auch nach vorne schauen und mit dem Leben weitermachen müssen. Weil es geht nicht anders. Aber was ich ganz schön finde, im Internet gibt es auf jeden Fall viele Anti-Scammer-Foren, in denen sich Betroffene zusammenschließen, um auch in Datingportalen nach verdächtigen Profilen zu suchen und diese dann auch direkt zu melden. Aber natürlich dem einzelnen Geschädigten bringt diese Aktivität nichts, weil sie ja schon
reingefallen sind.
Weil sie schon reingefallen sind.
Ja, genau. Und natürlich sind auch viele Fragen von vielen Menschen sowas wie, wie kann man da bloß hineinfallen, ne, in diese Masche? Also in der, oder die Netflix-Dokumentation gesehen haben, fragen sich eben, ja, was ist denn los mit denen, ne? Also
habe ich mich auch gefragt, ganz ehrlich.
Ja, schon so ein bisschen, wenn man es noch nicht ganz so beleuchtet, zu sagen, ja, wie kann man einfach Geld schicken? Und ich muss auch sagen, jetzt wo ich mal selber so im Dating-Game bin, kann ich das auch erst nachvollziehen, muss ich sagen.
Mhm.
Also, wenn man irgendwie so merkt, okay, der gefällt mir, der Typ und so weiter. Also das hatte ich auch schon so eine Situation, wo ich dann erstes Date hatte und der Typ halt was gesagt hat. Irgendwie so, ja, eigentlich, ich frage mich immer, wieso ich irgendwie Frauen treffe, die nicht bei mir in der Nähe wohnen. Und ich bin eigentlich immer mit einem Bein draußen. Und dann dachte ich mir, ja, okay, wird schon bei mir nicht so sein, ne?
Ja, ja, doch, du hast recht.
Und nur weil ich ihn so attraktiv fand und schon direkt diese rosarote Brille aufhat, habe ich das alles nicht wahrgenommen und einfach nicht als Warnsignal gesehen oder wenigstens mal ein bisschen zu hinterfragen. Mhm. Und siehe da, es kam genauso bei mir auch nach 3 Monaten, dass auf einmal so war, so, ja, ja, tschüss, ich will das eigentlich alles gar nicht. Wo du dann da stehst und denkst, sag mal, was ist mit dir, ne? Also das kannst du erstmal gar nicht nachvollziehen. Ich muss aber auch sagen, dass ich tatsächlich schon so in dieser Verliebtheitsphase war, dass ich auch wahrscheinlich dem Geld geschickt hätte, ne? Also so Sachen, wo ich jetzt so denke, oh mein Gott, wie kann man das machen? Und ich jetzt hoffentlich auch daraus lernen würde, aus so Sachen, habe ich auch. Aber ne, man, ich kann das nachvollziehen.
Aber das ist eine interessante Erkenntnis.
Ja, und klar, und das ist auch wieder sowas. Man geht halt erstmal da, ne, da durch. Aber ich kann das schon sehr gut nachvollziehen. Deswegen finde ich so Sprüche, wie man sagt, wie kann man da hineinfallen, schwierig. Also klar, er war irgendwie jung, sah gut aus, ne, hat sich als super reich dargestellt, großzügig, posierte mit Yachten und Privatflugzeugen und hat denen ja diese komplette Illusion aufgebaut, den Frauen. Ja. Ne? Dass er ein Sohn sei, des milliardenschweren Diamantenhändlers und Unternehmers Lev Leviev. Und hat eben komplett, ne, hat die zu Luxusurlaube eingeladen, in Hotels und...
Da hätte ich es auch geglaubt, tatsächlich.
Eben, du musst mal überlegen, über wie viele Wochen der das mit denen macht und denen da eben diese Sachen unterzieht und alles irgendwie so spielt.
Ja, nimmt die in einem Privatjet mit. Also ich würde jetzt, glaube ich, auch kein Privatjet einfach so herbekommen.
Eben, und auch die Leute um ihn herum, um Simon, haben ja auch nichts gesagt. Also ja. Dann noch schlimmer, wenn jetzt irgendwie da Freunde dabei sind und Personal oder wer auch immer, ne, also... Betrüger sind natürlich sehr, sehr gut darin, sehr überzeugend zu sein. Mhm. Also die lassen da eigentlich nichts offen, ne? Und so hat er sich eben auch, also Simon eben seine Opfer sehr, sehr gut ausgesucht. Denn es waren auch immer Frauen, die beruflich und finanziell auf eigenen Beinen stehen und auch kreditwürdig sind, um natürlich seine Masche abzuspielen und dann das Geld auch einzusacken. Das war ja sein ganzes Ziel davon, ne? Und natürlich kommen dann eben diese herabwürdigen Kommentare von außen, also von Menschen über die Opfer. Sowas wie, Frauen, die Männern Geld geben, die sie gerade erst kennengelernt haben, mögen Geld meiner Meinung nach einfach nicht genug und da liegt das Problem. Oder auch, die Frauen, die im Tinder-Schwindler betrogen wurden, sind einfach so dumm. Oder, der Tinder-Schwindler hat mich echt aufgeregt, wie können Frauen so dumm sein? Wie kann man wegen der Feinde eines Typen einfach 25.000 Pfund Kredit aufnehmen? Haben wir denn gar nichts gelernt? Wie siehst du das, Becky, diese Sprüche?
Ja, ich sag ja, im ersten Moment überlegt man sich da auch immer so, okay, wäre ich da irgendwie drauf reingefallen? Und ich denke mir auch so, okay, ich würde jetzt nicht einfach jemandem Geld schicken. Aber wie du sagst, die sind dann überzeugend, ne? Und wenn mich jetzt hier auch einer einlädt und sagt, ah, komm mit nach Mykonos und hier ist mein Privatjet und hier sind wir im Hotel und die ganzen Dates finden auch in so einem Setting statt. Ich glaube, ich würde es dann auch erstmal nicht hinterfragen und sagen, ach stimmt, das ist ja eigentlich ein Betrüger.
Also ich finde es auch, klar, es ist so eine hohe Summe, wo ich dann auch nicht direkt ja sagen würde.
Ja.
Obwohl ich, wie ich eben schon gesagt habe, das irgendwo auf jeden Fall nachvollziehen kann, weil ich selber schon quasi durch Attraktivität, durch irgendwie schon direkt so eine Verknalltheit dachte so, oh mein Gott, ne? So, der ist es jetzt und das ist zu schön, um wahr zu sein und du nimmst es einfach alles so hin. Es geht aber dabei auch nicht immer nur um das Geld. Also die Frauen haben natürlich auch zugleich, sehen sie sich eben nach Liebe, nach einem starken Mann. Und das kenne ich auch, also ne, es geht da wirklich nicht immer hier um das Thema, ja, der ist super reich und deswegen fühle ich mich zu dem hingezogen. Ja. Und auch heute noch lieben einige Frauen die Vorstellung, dass eines Tages ein Prinz in ihr Leben treten wird, der ihnen Luxus und Reisen beschert. Und hierzu haben wir auch schon mal in der letzten Folge gesprochen, um das sogenannte Happy End aller Disney-Märchen und diesen gesamten gesellschaftlichen Druck, dass man eben wirklich sich diese Vorstellung und Illusion macht, dass genau das eben das Happy End ist.
Mhm.
Und viele sind ja natürlich mit diesen gesamten Disney-Geschichten wie Cinderella aufgewachsen und hätten sicherlich nichts dagegen, ihr eigenes Märchen so zu leben. Ne? Gibt's ja vielleicht auch. Also wir sagen ja auch nicht, dass das nicht existiert. Aber es ist immer ein bisschen schwierig und vielleicht mit Vorsicht zu betrachten. Ja. Und gerade dann, wenn sie eben auch diese Menschen in Metropolen wohnen, wo die Lebensunterhaltskosten eh schon super hoch sind, wie jetzt auch bei den Opfern, also London, Hamburg, New York etc., ne? Wo du dir kaum das Leben leisten kannst und irgendwie auch schon denkst, ja okay, jeder kann hier ein Luxusleben führen, außer ich, ne?
Und dann kann sozusagen der Partner oder die Person, die du kennenlernst, kann es sich auf einmal easy leisten und lädt dich halt überall ein.
Ja, und ja? Ich glaube, das ist eben nicht nur dieses, ich sehne mich irgendwie nach Liebe und nach einem Mann, sondern auch, dass meine Lebensumstände vielleicht auch ein bisschen fordern, dass ich gerne möchte, dass vielleicht, ne, ich mir das auch leisten kann. Und da kommt dann gerade einer um die Ecke, der ultra viel Geld hat. Und ja, dann denkt man sich, oh ja, super, ne? Und am Anfang hatten wir schon über den Cinderella- bzw. Aschenputtel-Komplex gesprochen. Und Becky, du darfst jetzt mal gerne erklären, was es überhaupt ist und was es mit den Frauen machen kann.
Genau, ich meine, wir beide waren ja auch schon sehr überrascht, dass es auch bei dem Thema Dating generell schon so komplexe, also beziehungsweise auch Begrifflichkeiten gibt, um bestimmte Muster oder Denkweisen zu beschreiben.
Ja.
Und deswegen fand ich auch den Cinderella-Komplex oder beziehungsweise Aschenputtel-Komplex ganz interessant, weil der Komplex beschreibt die Angst von Frauen. Also ich sag's mal, es geht hier gerade primär um Frauen, aber ich würde sagen, das könnte man auch heutzutage auch
Beide Geschlechter,
ja, genau. Also ich würde es jetzt nicht nur abhängig von der Frau machen. Aber genau, beschreibt die Angst von Frauen vor der Unabhängigkeit. Und wobei diese eben das Verhalten als unbewusstes Begehren nach Umsorgung durch andere charakterisiert ist. Das heißt, sie entwickeln eigentlich so eine Abhängigkeit zu einem Menschen, zu einer Bezugsperson, die ihnen sozusagen die Zeit und alles andere abnimmt. Also sie sind eigentlich wie in so einer Sicherheit, ne, in so einem Kokon auch einfach. Und dieser Komplex, diese Sicherheit, der nimmt vor allem eigentlich im Erwachsenenalter ab, weil du ja nicht abhängig bist von deinen Eltern oder von der Bezugsperson, die sich um dich kümmert, sondern das kannst du eigentlich selbst. Und die Frauen oder die Menschen, die eben im Erwachsenenalter diesen Komplex nicht abschütteln können, und sondern diese eigene Verantwortung abgeben wollen und diese heimliche Sehnsucht nach einer andauernden Bezugsperson haben wollen, die haben eben diesen Cinderella-Komplex oder Aschenputtel-Komplex, weil die sind, wenn wir jetzt noch in der Märchenwelt bleiben und auch in der Definition, die sind auf der Suche nach dem Traumprinzen. In dieser Komplexdefinition möchten sich Frauen zu jeder Zeit beschützt und geborgen fühlen, wobei sie dabei ihre eigenen Vorlieben und Möglichkeiten tatsächlich vergessen. Dadurch würden Frauen auch nicht lernen, mit ihren Ängsten umzugehen, wodurch eine unbewusste, akzeptierte weibliche Rolle, das Warten auf einen Retter wie im Märchen von Aschenputtel, die volle Entfaltung ihrer Potenziale verhindert. Und was ich ganz interessant fand in der Recherche, die Psychotherapeutin Marisa Peer sagte, wir sind von Natur aus anfällig für solchen Betrug, weil wir uns wünschen, uns zu verlieben. Außerdem werden wir von Mediendarstellungen beeinflusst, die uns weismachen wollen, es käme sicher irgendwann der große, dunkelhaarige Fremde, der unser Herz im Sturm erobert. Wir sind darauf vorprogrammiert, daran zu glauben, dass wir unsere bessere Hälfte finden und unser Happy End erleben werden. Rein logisch betrachtet wissen wir zwar, dass das nicht wahr ist, aber in einem Kampf zwischen Emotionen und Logik gewinnt die logische Gehirnhälfte nicht oft. In Sachen Liebe treffen wir emotionale Entscheidungen, keine logischen.
Ja, kann ich bestätigen. Aber genau in diesem Punkt betont die Netflix-Dokumentation direkt von Anfang an. Denn als uns Cecile zu Beginn von Tinder-Schwindler erzählt, wie sie sich verliebte, spricht sie idealistisch von der Romantik, die sie als Kind durch Disney-Filme vermittelt bekam und die beeinflussten, wie sie sich die Liebe auch als Erwachsene vorstellte. Ihre Worte werden von Szenen aus Die Schöne und das Biest untermalt, als sie lächelnd sagt, das bleibt einfach hängen, dieser Glaube daran, dass dich ein Prinz retten wird. Also genau das Phänomen eben sehr stark begünstigt, was wir eben schon besprochen haben. Im ersten Moment kann man natürlich auch sagen, dass es unheimlich naiv ist. Schließlich müssen wir ja nicht alle von irgendwem gerettet werden, ne?
Ja, ich denke, es ist auch nochmal Typsache.
Genau, ja, also definitiv. Aber genau das ist der springende Punkt, denn die Opfer eines Love-Scammings oder Scammers haben eine enorm große Bedürftigkeit nach Liebe und würden eben hierfür alles tun. Und das Phänomen hat sogar auch einen eigenen Namen, nämlich Traumprinz-Syndrom.
Mhm.
Denn selbst wenn wir merken, dass die Geschichte, die wir von unserem Partner oder Partnerin erzählt bekommen, sich nicht plausibel anhört, sind wir es so gewohnt, in einer Beziehung eben selbst absurde Details zu übersehen. Psychotherapeutin Marisa Peer sagt auch, wenn uns etwas präsentiert wird, wie dieser Milliardärssohn liebt mich und nur ich kann ihm sein Leben retten, indem ich ihm meine Kreditkarte gebe, wissen wir vielleicht, dass das nicht real ist. Wir sind aber emotional geblendet. Wir treffen eine emotionale Entscheidung, basierend auf seiner Story. Betrüger und Betrügerinnen sind sehr gut darin, diesen emotionalen Aspekt in der Romantik zu bedienen. Sie können den Wunsch ihrer Opfer nach einer glücklichen Beziehung ausnutzen und sagen dazu Dinge wie: Wir sind dafür bestimmt, zusammen zu sein. Du bist der, die Einzige für mich. Wir hören nicht auf, die logische Stimme in unserem Kopf, sondern handeln nach unseren Gefühlen.
Ja, und da sind wir ja eigentlich schon wieder, ne, dass wir sagen, es ist sehr viel emotional behaftet, das ganze Thema. Und wir gucken uns dann so eine Netflix-Doku an und sagen so, ach Quatsch, wie kann es denn sein? Weil wir auch eine Distanz dazu haben. Wir sind ja emotional gar nicht involviert. Du hast ja auch gesagt, du kannst es jetzt erst durch deine eigene Erfahrung danach empfinden.
Und noch nicht mal so krass.
Aber deswegen glauben ja auch die ganzen Leute oder auch wir zum Teil, ne, ja, die Opfer sind ja erstmal selbst schuld an dem Betrug, weil sie sich auch diesen Lifestyle wünschen. Aber nein, das ist vielleicht so der erste Blick auf die Sache. Aber wir sagen so, ja, erkennt doch mal die Warnsignale. Aber weil wir nicht emotional davon betroffen sind, erkennen wir Warnsignale, denken aber, ach, ihr müsst es besser wissen. Aber sobald du, und das, ich glaube, das kennt jeder von uns, auch wenn man in einer normalen, nicht toxischen Kennenlernphase oder Beziehung auch ist am Anfang, hat jeder eine rosarote Brille auf. Und da ignoriert man alle möglichen Warnsignale, egal wie schlau man auch ist.
Ja, und klar, wenn ich jetzt das irgendwem erzähle, so ja, der hat das und das am Anfang gesagt. Ja, komisch, hättest du hinterfragen sollen, hättest du das. Aber in dem Moment, glaube ich, kann das niemand so gut wissen oder hinterfragen, weil niemand in meiner Situation war und das gefühlt hat, was ich vielleicht in dem Moment gefühlt habe, ne? Deswegen, das ist einfach, das kann jeder einfach so sagen, aber ich glaube, da muss man sich auch mal ein bisschen versuchen, in die andere Person hineinzuversetzen, auch wenn es schwierig ist.
Ja, und ich habe auch bei der Recherche zwei Aussagen nochmal gefunden, die ich ganz interessant fand. Also auch generell nochmal zum Geschlechterdasein. Es ist eine sexistische Falschannahme zu glauben, nur Frauen können auf solche Betrugsmaschen reinfallen. Also klar, wir hatten jetzt keine Netflix-Doku, wo es mal umgekehrt war, aber ich finde, das ist eine gute Aussage. Also es geht nicht nur pauschal um Frauen.
Ja.
Und Tim Holmes, der Dozent für Kriminaljustiz, sagte, wir haben eine unheimlich verfälschte Sicht auf den Zusammenhang zwischen Liebesbetrug und Gender. Dasselbe gilt für ältere Leute und soziale Netzwerke. Der Glaube, dass manche Menschen, wie Frauen und Ältere, in Hinsicht auf Liebesbetrug naiver sein als andere, ist weit verbreitet. Die Daten, die bisher zum Liebesbetrug gesammelt wurden, beweisen aber, dass das nicht stimmt.
Ja, auch sehr interessant. Vielleicht kommt ja auch mal irgendwas raus, wo Männer im Fokus stehen.
Ja.
Wäre auch mal ganz interessant. Und die drei Opfer starteten auch eine GoFundMe-Seite, also einen Spendenaufruf, um eben die insgesamt 600.000 Pfund wieder zu sammeln, die sie verloren haben, um ihre Schulden abzubezahlen. Und genau, ist auch super interessant und auch gut, dass sie das dadurch eben wieder zurückerlangen konnten.
Ja, vor allem auch durch die Netflix-Drehkurse, die sind ja damit super bekannt auch geworden.
Genau, und hier gab es auch nochmal ein Update am 4. April 2022 von den dreien. Und zwar, hallo zusammen, wir sind so dankbar für all die Hilfe, die wir erhalten haben, um unser Leben wieder in den Griff zu bekommen und unsere Schulden zu begleichen. Wir haben jetzt die GoFundMe-Sammlung geschlossen. Wir haben mehr erhalten, als wir uns jemals erhoffen konnten. Mit euren großzügigen Hilfe habt ihr dazu beigetragen, dass wir hoffentlich unsere Schulden zurückzahlen können und mit unserem Leben weitermachen können. Nochmals ein großes und herzliches Dankeschön, Cecile, Penilla und Eileen. Und insgesamt sind hier 183.289 Pfund gesammelt worden.
Aber ist krass, weil sie hatten ja ursprünglich 600.000 aufgerufen.
Ja, die haben noch einiges abzuarbeiten, glaube ich. Also vielleicht haben sie auch noch durch Netflix natürlich was bekommen. Aber ich finde es sehr gut, weil ich meine, auf so einem Schuldenberg, ich glaube, da bleibst du ja fast dein ganzes Leben lang sitzen.
Deswegen, ich fand es auch ganz interessant, ne, dass sie wirklich gesagt haben, danke für eure Hilfe, um unser Leben wieder in den Griff zu bekommen. Also da sieht man ja wirklich schon, wie schwerwiegend das Ganze war.
So, wir sind schon fast am Ende angelangt, aber natürlich möchten wir noch thematisieren, was denn Betroffene tun können in so einem Fall. Also am besten ist sofort den Kontakt abzubrechen und bei Bedarf auch eine neue Handynummer oder E-Mail-Adresse sich zuzulegen, was manchmal natürlich sehr, sehr schwierig ist und auch je nachdem, wie der Täter oder die Täterin eben agiert, aber ist natürlich am besten, wenn man sehr, sehr stark emotional involviert ist. Und wenn man kann, sich auch Vertrauenspersonen gegenüber öffnen und um Unterstützung bitten. Dann auch ganz stark Daten sammeln, das heißt alle E-Mail, Fotos, Chatverläufe etc. auch zu behalten, falls es eben dann zu einer Anklage kommt etc. auch der Polizei dann übergeben zu können. Das Profil beim Seitenbetreiber jeweils Tinder oder was auch immer es sein mag, dann auch zu melden, falls es noch nicht gelöscht wurde, damit man eben dann auch verhindert, dass andere eben darauf hinein oder reinfallen. Anzeige erstatten bei der Polizei, was vielleicht der Schritt auch schwierig sein kann, aber auf jeden Fall ist sonst eben fast unmöglich, irgendwas dagegen zu machen. Oder auch den Weg in die Therapie zu gehen und sich zu überlegen, ob man eben darüber reden möchte, um das zu verarbeiten. Und in der dritten Folge haben wir euch auch nochmal zusammengefasst und erzählen euch, wie man eine Therapie beantragt.
Genau, und mittlerweile, glaube ich, bürgert sich das ein bisschen ein, dass wir auch immer so ein Zitat zum Abschluss haben. Aber ich finde, es gibt so gute Sachen, die auch einfach draußen schon gesagt werden.
Ja.
Deswegen, wir haben hier nochmal ein Zitat von Tim Holmes, dem Dozenten für Kriminaljustiz. Und zwar, all diejenigen, die da draußen nach Liebe und Romantik suchen, gehen dieses Risiko irgendwann ein. Wir sind alle naiv, wenn wir eine neue Beziehung eingehen. Ich bin der Meinung, dass jede Form von Betrug ein Missbrauch des Vertrauens ist, auf das wir uns alle verlassen. Wir sind gute Menschen, die Gutes von anderen erwarten und daher darauf vertrauen, dass man ehrlich mit uns umgeht. Der Tinder-Schwindler präsentierte seinen Lifestyle ganz offen, um ein tiefes Vertrauen in diesen Frauen zu erwecken und nutzte sie dann so stark aus, wie er nur konnte.
Hat er sehr schön gesagt.
Ja. Und wir haben doch auch schon oft drüber geredet, dieses Love Game ist einfach das Spiel der Liebe, wie ich auch immer so gerne sage. Es ist einfach so, du gibst einer Person immer einen riesen Vorschuss mit dem Vertrauen, mit dem Risiko, dass du am Ende leider Gottes verarscht werden kannst.
Ja, so ist es. Und aus vielen Dingen kann man natürlich auch lernen, hoffentlich. Also ist bei mir zumindest so für die Zukunft. Und im Endeffekt, wenn man es nicht eingeht, dann kann man auch die große Liebe nicht finden. Aber wir hoffen natürlich, dass das keinem von euch passiert.
Ja. Und jetzt sind wir schon am Ende dieser Folge und haben ein spannendes anderes Thema für die nächste Episode. Und zwar Social Battery.
Genau, was bedeutet das überhaupt? Was macht es mental mit einem und wie kann man seine soziale Batterie wieder aufladen und darauf achten, dass diese nicht bei Null ist? Das und vieles mehr hört ihr nächste Woche in unserer Folge.
Ja, wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auch schon auf die Themen, die wir dann mitgebracht haben. Und ansonsten, wie immer, folgt unserem Podcast, abonniert diesen, empfiehlt den Podcast euren Freunden und Familien. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Vielen Dank, bis dann. Ciao.
Ciao. Nice.
Nice.